Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Heute sprechen wir über den Trierer Dom, die älteste Bischofskirche Deutschlands. Vor 50 Jahren wurde der Trierer Dom wiedereröffnet und das nach 15 Jahren intensiver Sanierung. Warum der Dom überhaupt saniert werden musste, darüber sprechen wir heute mit unserer Kollegin und Stadtführerin Anne Heucher.
Hi.
Hallo.
Ja, hallo. Anne, vor 50 Jahren ist der Dom gerettet worden, sozusagen, denn er stand quasi kurz vorm Einsturz, wenn man sich da die alten Berichte mal durchliest. Was ist denn da passiert damals?
Der Dom war nach dem Zweiten Weltkrieg ja stark zerstört gewesen. Das Mauerwerk war völlig aus dem Lot und man hat festgestellt in den 50er Jahren, dass der Dom kurz vorm Einsturz sich befindet. Das Grundwasser war weg, dadurch waren verschiedene Pfähle trockengelegt und das war für die Statik eine ganz große Gefahr.
Und es gab ja noch einen weiteren Faktor. Der Trierer Dom ist ja rund 1700 Jahre alt. Der ist erstmals unter den Römern errichtet worden. Jahrhundertelang ist an ihm immer wieder herumgedoktert worden. Hier wegen einer Beschädigung, dort wegen einer Veränderung und ab und zu mal hat es auch gebrannt. Und durch einen solchen Brand ist der Dom vor etwa 300 Jahren wieder mal in Mitleidenschaft gezogen worden, damals ausgelöst durch ein Feuerwerk. Damals wurden dann anschließend Teile des noch bestehenden antiken Mauerwerks durch einen moderneren Aufsatz ersetzt. Und der drückte so auf diese alten Mauern im Laufe der Jahrhunderte, dass sie instabiler wurden.
Ja, das ist ja schon einige Jahrhunderte vorher gewesen. Im 18. Jahrhundert, genauer gesagt 1717, hat es ja die sogenannten Türkenkriege gegeben, wo Christen gegen Moslems gekämpft haben. Und als einmal die Kunde von einem Sieg der Christen hier nach Trier gedrungen ist, waren die Domherren davon so angetan, dass sie tatsächlich ein Feuerwerk gezündet haben und sich dabei leider einen Teil ihres Trierer Doms abgefackelt haben. Also der Dom hat gebrannt und zwar leider auch der allerälteste Teil, nämlich der sogenannte Quadratbau, von dem ja heute immer noch beträchtliche Teile erhalten geblieben sind. Aber er war bis dahin tatsächlich in der ganzen Größe 40 mal 40 mal 40 Meter erhalten gewesen. Und durch dieses Feuerwerk ist er oben ein Stück abgebrannt, sodass er heute nur noch eine Höhe von 25 Metern hat. Man hat sich dann aus statischen Gründen nicht mehr getraut, auf der vollen Breite ihn wiederherzustellen, sondern hat nur einen schmaleren Teil nochmal aufgesetzt auf diesen Quadratbau. Und dadurch, weil das war ja dann ein barocker Aufbau, der ja viel schmalere Fenster hat, als die Römer das früher hatten. Und damit das Ganze einheitlich aussieht, ist man dann hingegangen und hat unten bei dem römischen Bau diese breiten römischen Fenster zum Teil zugemauert und die Fenster eben auch schmaler gemacht, sodass es einheitlich zu dem barocken Aufsatz aussieht.
Jetzt geht der Ursprung des Trierer Doms ja auf die Römer zurück. Das war ja damals ein gigantischer, mehrteiliger Kirchenbau.
Ja, der Dom geht zurück auf das 4. Jahrhundert. Es hatte ja Christenverfolgungen gegeben in der Römerzeit, auch noch Anfang des 4. Jahrhunderts. 311 etwa ist die letzte Christenverfolgung gewesen. Und dann kam Konstantin der Große. Konstantin der Große hat in einem Edikt festgelegt, im sogenannten Mailänder Edikt 313, dass im ganzen Römischen Reich Religionsfreiheit herrschen soll, dass man da also tolerant ist. Und er hat auch verfügt, dass alles, was der Staat vorher in den Christenverfolgungen hat zerstören lassen, dass der Staat selbst das wieder aufbaut. Und das ist auch der Hintergrund für den Trierer Dom gewesen. Man hat hier nicht nur eine kleine Kirche wieder aufgebaut, sondern man hat hier eine monumentale Kirchenanlage hingesetzt. Denn man darf nicht vergessen, dass Trier ja damals schon Residenz des römischen Kaisers gewesen ist. Und in einer Kaiserstadt, da wird ja eher geklotzt als gekleckert.
Genau, ne? Also wenn, dann wollen wir was Kräftiges haben, auch quasi um zu imponieren gegenüber anderen Mitkaisern, nach dem Motto, ich habe den größten Bau und so.
Porta, das Tor zur Geschichte, wird präsentiert vom Spielzeugmuseum Trier. Entdecken Sie die faszinierende Welt der Spielzeuge aus verschiedenen Epochen und Ländern, direkt am Trierer Hauptmarkt im Café-Restaurant zur Steipe. Das Museum bietet eine große Sammlung von Puppen, Eisenbahnen, Baukästen, Brettspielen und vielem mehr. Erleben Sie und Ihre Familie eine Reise in die Vergangenheit und lassen Sie sich von der Kreativität und dem Charme der Spielzeuge verzaubern.
Ja, man muss auch sagen, in Trier entstand damals der zweitgrößte Kirchenbau überhaupt. Größer war nur die Petersbasilika in Rom.
Und von wo bis wo reichte dieser damalige Bau, wenn man jetzt heute vorm Dom steht?
Der war viel größer als heute, obwohl heute ja, wenn man sich den Dom anschaut, der ist ja schon sehr wuchtig, er ist riesig groß, aber er ist wirklich klein im Vergleich zu dem, wie die Kirchenanlage damals gewesen ist im 4. Jahrhundert. Man kann sich vorstellen, zwei Fußballfelder groß etwa, 12.500 Quadratmeter. Und es ist so groß wie der heutige Trierer Dom, der heutige Domfreihof.
Der Vorplatz.
Der Vorplatz, genau. Dann die danebenstehende Liebfrauenkirche und auch noch die gegenüberliegende, da wo heute die Dominformation ist, dieses Gelände gehörte auch dazu. Und es ist übrigens heute sehr schön auch im Boden sichtbar gemacht, wo damals die Grenzen dieser Kirchenanlage gewesen sind.
Ja, und das ist ja das Beeindruckende ja an diesem Bauwerk hier in Trier. Du hast ja vorhin schon den Quadratbau erwähnt. Und die Nordwand und die Südwand dieses Quadratbaus sind ja bis heute sichtbar. Vor allem die Nordwand. Die Südwand ist halt verdeckt durch den internen Kreuzgang. Die sieht man also nicht wirklich. Aber die Nordwand, die ist die Außenwand und die kann man sich bis heute anschauen. Und dann ist das eine, was du ja auch meinst. Man sieht halt eben, da waren einstmals größere Fenster drin. Heute sind es schmalere Fenster. Darüber ist halt eine weitere Mauer hochgezogen, die halt nicht so ganz passt, weil halt eben später aufgezogen durch den Brand. Und das alles ist halt eben sozusagen instabil geworden. Und deswegen hat man da vor 50 Jahren zusehen müssen, wie kriegen wir das Ding gesichert im Zusammenhang auch mit den Pfählen. Und man hat ja dann auch wirklich Stahltrosse eingesetzt im Dom. Die sieht man auch, wenn man im Dom ist. Die sind recht versteckt und die halten das ganze Gefüge zusammen. Zusammen natürlich auch mit viel Zement und Mörtel.
Und diese Pfähle im Fundament, die in den 50ern ja als morsch entdeckt wurden, stammen die noch aus der Römerzeit?
Meines Wissens ja, genau. Also relativ dauerhaft dieses Bauwerk, die sind dann entsprechend auch dann ersetzt worden. Übrigens, wo wir jetzt schon beim Thema Antike sind und Bau und so weiter, wir haben ja gerade schon gehört von Anne, das Ding ist uralt. Und angefangen hat es halt eben mit einem besagten Trierer Bischof, dem Agricius, der übrigens der Trierer Bistumschronik zufolge eigentlich erst der vierte ist, denn davor gab es drei weitere und die Geschichte müssen wir eigentlich auch mal kurz noch erzählen, obwohl die vor dem Dombau liegt. Also Agricius ist historisch verbürgt. Das Konzil von Arles im Jahre 314 nach Christus, da wird er genannt, Bischof von Trier oder Treverorum damals. Aber Anne, erzähl uns doch mal.
Ja, zuerst muss man mal feststellen, dass Trier eine Bischofsliste hat, die kontinuierlich von der Antike bis heute reicht. Das ist schon etwas sehr Besonderes. Und in der Tat, der Agricius, dieser historische Bischof aus dem 4. Jahrhundert, wurde bereits als der vierte genannt. Wir haben auch noch drei legendäre Bischöfe sozusagen, nämlich Eucharius, Valerius und Maternus. Und es gibt in Trier sogar eine Tradition, die behauptet, dass es eine Kontinuität schon seit apostolischer Zeit gibt, nämlich dass das Ganze auf Petrus selbst zurückgeht. Petrus selbst habe die drei Urbischöfe sozusagen ausgesendet, hier nach Nordgallien, um hier ein Bistum zu gründen. Und er hat ihnen sogar seinen Stab später noch zukommen lassen, um sie zu unterstützen. Das ist aber trotzdem Legende, muss man sagen.
Aber trotzdem eine spannende Geschichte. Also ich meine, die drei ziehen los, aber dann stirbt ja einer unterwegs.
Ja, genau. Also es gibt die Legende, die sagt, Eucharius, Valerius, Maternus sind zusammen von Rom in Richtung Gallien aufgebrochen. Auf dem Weg ist Maternus gestorben. Und was haben die beiden anderen gemacht? Sie sind wieder zurück nach Rom zum Petrus und haben gefragt, was sie jetzt machen sollen. Und Petrus hat ihnen seinen Bischofsstab mitgegeben. Mit dem haben sie tatsächlich es geschafft, Maternus wieder zum Leben zu erwecken. Also er war irgendwo auf dem Gebiet des heutigen Elsass gestorben. Und dann sind die drei weitergezogen und sie haben das Bistum in Trier gegründet. Eucharius und Valerius sind ja auch hier begraben. In der Abtei St. Matthias kann man heute an die Sarkophage der beiden gehen. Dann der Maternus, der soll weitergezogen sein, denn er gilt ja auch noch als der Gründer des Bistums Köln. Und später hat man sich dann auch darum gestritten, wem denn eigentlich dieser Bischofsstab von Petrus zusteht. Und man hat ihn dann kurzerhand geteilt. Also den oberen Teil hat man hier in Trier gehabt und den unteren eben im Bistum Köln. Leider ist in der Französischen Revolution der Trierer Bischofsstab verloren gegangen beziehungsweise mitgenommen worden auf die andere Rheinseite, um ihn zu retten, und ist schließlich im Domschatz von Limburg gelandet.
Denn das war damals ein neues Bistum nach der Französischen Revolution und die haben den quasi dann bekommen. Ich glaube, der Herzog von Nassau, der hatte den Bischofsstab dann erhalten, den Trierer. Und seitdem gehört er den Limburgern und halt nicht mehr den Trierern, wo doch die Trierer immer sagen, das ist doch eigentlich unserer und den haben wir doch von Petrus bekommen. Also das ist die Legende. Aber zurück nochmal zu Agricius. Der war ja historisch verbürgt der erste Bischof. Der baut also eine erste Kirche. Deren Reste kann man sich übrigens bis heute übrigens auch anschauen. Liegt aber nicht unter dem heutigen Dom, denn das war quasi eine Erweiterung. Und damit sind wir da beim Quadratbau. Die haben also eine Monumentalkirche erbaut. Die hat auch gar nicht so lange bestanden in ihrer Gesamtform, denn da gab es dann relativ schnell eine Zerstörung. So genau weiß man halt nicht, warum. Man hat immer wieder gesagt, das waren die Germanen im Rahmen der sogenannten Völkerwanderung, die dann Trier zerstört haben und auch das Römische Reich. Heute spricht man nicht mehr von dieser Völkerwanderung. Das sind eher marodierende Banden wahrscheinlich gewesen, Gruppen, die vielleicht auch einfach Teil des Römischen Reiches werden wollten. Aber jedenfalls, Trier ist irgendwann mal relativ entvölkert und der Dom ist, aus welchen Gründen auch immer, ziemlich zerstört. Und dann sind wir beim Mittelalter und der Dom wird wieder aufgebaut, aber nicht mehr in dieser riesengroßen Form, sondern in der Form, wie wir ihn eigentlich heute kennen. Oder, Anne?
Ja, als man ihn später wieder aufgebaut hat, auch in verschiedenen Phasen, gab es einen ganz großen Anbau, nämlich den von Poppo von Babenberg, dem damaligen Erzbischof, der übrigens auch aus der Porta Nigra eine Doppelkirche hat bauen lassen, im 11. Jahrhundert. Und das ist sozusagen das, was wir heute, wenn wir davor stehen, auf dem Domfreihof erstmal mit dem Dom verbinden. Der hat eben das Aussehen des Doms sehr stark geprägt, diese wuchtige romanische Fassade.
Die ja immer so wirkt, als ob sie von Anfang an da gewesen wäre, aber in Wirklichkeit hat er quasi den bestehenden Teil der Kirchenanlage genommen und einfach quasi eine neue Westfassade vorgesetzt.
Genau.
Und die erinnert ja auch so ein bisschen an die Porta Nigra, wenn man so davor steht. Das ist ja Triers berühmtestes Wahrzeichen, das antike Stadttor, das besterhaltenste Stadttor nördlich der Alpen, wie ich immer wieder höre.
Aber neben dem Dom gibt es ja auch die Liebfrauenkirche. Seit wann wurde die denn angebaut?
Die Liebfrauenkirche ist ja die erste gotische Kirche in Deutschland und die ist errichtet worden im 13. Jahrhundert.
Und also, warum? Was hat man sich dabei gedacht?
Es war so, dass da eine große Fläche brach lag, nachdem es die Zerstörungen gegeben hatte. Also ganz, ganz markant ist der sogenannte Normannensturm in Trier gewesen im Jahr 882. Da haben 4 Tage lang die Wikinger in Trier gewütet, geplündert, zerstört, in Brand gesetzt. Sie konnten dann erst, als sie weiter nach Süden zogen, konnten sie gestoppt werden. Dadurch ist der Teil der Kirchenanlage, der vorher da stand, zerstört gewesen. Und dann kamen Baumeister aus Frankreich. Und zwar konnten die eben schon gotisch bauen, was hier bei uns noch kein Mensch konnte. Und die hatten die Kirche in Reims errichtet, in der die französischen Könige üblicherweise gekrönt wurden später. Und als sie dort nicht mehr bezahlt wurden, sind sie einfach weitergezogen nach Osten und haben dann hier beim Trierer Erzbischof angefragt, ob er Arbeit für sie hätte. Und dann hat diese ganze Bautruppe losgelegt und hat die Liebfrauenkirche errichtet. Allerdings, kurz bevor sie fertig waren mit ihrer gotischen Kirche, gab es in Frankreich plötzlich wieder Arbeit und auch wieder Geld, sie zu bezahlen. Und dann ist die ganze Truppe, hat ihre Arbeit hier liegen lassen und ist wieder zurückgezogen nach Frankreich. Weshalb der Turm von der Liebfrauenkirche in Trier dann wieder romanisch weitergebaut wurde, weil die Leute, die das dann hier vollenden mussten, einfach nicht wussten, wie es gotisch funktioniert.
Das heißt, man hat also unten die klassischen Formen einer Gotik, diese spitz zulaufenden Fenster und oben drüber der Turm mit den eher rundlichen Fenstern. Das ist so prägend gewesen für die romanische Zeit. Und verrückterweise beim Dom ist es genau umgekehrt. Da haben wir ja diese romanische Fassade. Da atmet man noch das tiefste Mittelalter ein. Und dann schaut man nach oben zu den beiden Türmen und stellt fest, der eine ist höher als der andere. Und einer der beiden Türme, der ist irgendwie gotisch. Und man denkt, das passt doch irgendwie nicht. Und da sind wir ja quasi schon 500 Jahre weiter, übrigens noch immer vor diesem besagten Feuerwerk, mit dem sie das Dach abgefackelt haben, nämlich im Jahre 1512. Und wir sind bei Richard Graf von Greifenklau. Das war dann einer der späteren Bischöfe. Der war zu dem Zeitpunkt erst ein Jahr im Amt. Da bekommt er den Kaiser Maximilian zu Besuch in Trier. Trier war ja die Stadt des Erzbischofs. Der kommt einen ganzen Pompom, hält einen Reichstag ab in Trier, also ein großer Auflauf. Und dann will dieser Kaiser eine Reliquie sehen, die halt im Dom seit Jahrhunderten aufbewahrt worden ist und die seitdem irgendwie keiner mehr gesehen hat, nämlich den Heiligen Rock.
Der Heilige Rock, der angeblich ja von Jesus Christus ist.
Genau, das Untergewand, genau, was er getragen haben soll und was halt nicht damals von den römischen Soldaten, die damals den Jesus Christus gekreuzigt haben sollen, halt eben auch nicht zerrissen worden ist oder geteilt worden ist, sondern an einem Stück blieb und die angeblich die Mutter von Konstantin dem Großen, die Helena nach Trier einst gebracht haben soll. Denn ob das wirklich so war, weiß man nicht. Aber es gibt Menschen, die glauben an diese Reliquie. Und der Maximilian wollte sie also damals unbedingt sehen, hat damit einen Wallfahrtsboom ausgelöst. Und der arme Richard von Greifenklau musste da quasi mitmachen. Ich glaube, der wollte gar nicht die Reliquie zeigen, glaube ich. Ne?
Naja, also so eine Wallfahrt hatte schon auch einige Vorteile für die Kirche. Nämlich, sie bringt auch Geld ein. Und das brauchte dieser Erzbischof ziemlich dringend. Er hatte nämlich in der Stadt Trier noch ein ganz anderes Problem plötzlich bekommen. Die Trierer Bürger hatten nämlich ihre Kirche erhöhen lassen, hatten einen Turm darauf gesetzt, dank einer reichen Witwe, die das ordentlich gespendet hatte, sodass die Kirche St. Gangolf plötzlich den höchsten Turm der Stadt hatte. Das heißt, sie überragte den Dom.
Und das geht überhaupt nicht.
Das ging gar nicht. Jetzt sann dieser Greifenklau darauf, wie er denn seinen Domturm erhöhen könnte. Und da kam ihm diese Wallfahrt gerade recht im Jahr 1512 und er besann sich auf diese kostbare Reliquie, die noch kein Mensch zuvor gesehen hatte. Jedenfalls wurde sie noch nie öffentlich ausgestellt, nämlich den Heiligen Rock. Der Heilige Rock soll in der Tat, so sagt es die Legende, durch die Mutter von Konstantin dem Großen, durch Helena, nach Trier gebracht worden sein oder geschickt worden sein. Wurde aber so gut versteckt, dass man Jahrhunderte das überhaupt nicht erwähnt hat. Die erste Erwähnung, schriftliche Erwähnung des Heiligen Rocks ist aus dem Jahr 1196. Und dann hat es ja immerhin noch mal ein paar hundert Jahre gedauert, bis die Menschen sie dann erstmal zu sehen bekommen haben.
Aber er hat dadurch dann das Geld zusammenbekommen, um halt diesen einen Turm dann aufzustocken. Und deswegen haben wir übrigens halt zwei unterschiedliche Türme. Und der Heilige Rock ist natürlich immer noch in Trier. Allerdings wird er natürlich nur ab und zu gezeigt, zuletzt bei einer Wallfahrt im Jahre 2012.
Aber es war damals so, diese eine Wallfahrt, die war extrem erfolgreich, sodass man sie sogar wiederholt hat. Also man hat dann auch in den Folgejahren immer wieder mal den Heiligen Rock zu sehen bekommen. Und dadurch ist dann genug Geld zusammengekommen, dass der Domturm, der eine, erhöht werden konnte. Aber bald darauf ist dieser Erzbischof gestorben, sodass es eben dann bei dieser einen Erhöhung bleibt und der andere Domturm weiterhin niedriger ist.
Und bleibt wahrscheinlich auch so. Also wer käme jetzt noch auf die Idee, den anderen Turm jetzt auch noch aufzustocken? Außen ist ja weiterhin der höchste Kirchturm in Trier.
Man spekuliert ja ein bisschen darauf, wann die nächste Heilig-Rock-Wallfahrt in Trier sein wird. Ist natürlich alles Spekulation, das kann der Bischof ja entscheiden, wie er es für richtig hält. Es ist immer wieder von 2033 die Rede. Warum das? Weil dann Jesus Christus genau 2000 Jahre tot ist. Das könnte doch ein Anlass sein.
Lass uns doch mal kurz reingehen in den Dom, denn der ist auch innen drin ziemlich spektakulär. Wir haben ja gerade schon erwähnt, von außen sieht man eine ganze Menge, aber innen drin eigentlich auch. Und innen drin wird man erstmal erschlagen, weil man, da sieht man lauter Grabaltäre von ehemaligen Erzbischöfen, die ja wie gesagt ja auch regierende Fürsten waren dieser Region. Und ich habe da immer so einen Lieblingsgrabaltar, wenn man das so sagen darf. Ich empfehle übrigens, wenn man da reinkommt, linke Hand, da ist das Grab von Balduin von Luxemburg zu entdecken. Das war wahrscheinlich der Begründer dieses Trierer Kurfürstenstaates. Lohnt sich da mal anzuschauen und da mal speziell mit Kindern mal die Dommäuse zu suchen. Die sind da in der Nähe quasi in Stein gemeißelt zu finden. Aber das Grabaltar, was ich meine, ich habe hier ein Bild mitgebracht, das ist nämlich von einem der letzten Kurfürsten, nämlich Johann Philipp von Walderdorf. Und man hört schon vom Namen, das war ein Adliger. Und das zeige ich mal. Ich weiß nicht, ob ihr da erkennen könnt, was man da sieht. Also ich finde es immer sehr spektakulär. Das ist etwa 250 Jahre alt und man sieht halt eben, ich finde immer so einen relaxed wirkenden Erzbischof, wie er da sitzt, ich glaube mit einem Buch in der Hand und gefühlt hat er die Beine übereinander geschlagen, der trägt Stiefel und direkt vor ihm steht aber ein Skelett, also der Tod.
Mit einer Sense.
Genau, mit einer Sense. Und darunter steht, glaube ich, auch so viel wie: Siehe, die Stunde ist gekommen. Ecce ora est. Also der Erzbischof wartet also quasi auf den Tod. Aber er ist ganz entspannt. Vor 250 Jahren kann man sich also anschauen. Im Dom ist ziemlich weit hinten zu finden. Und da sieht man übrigens dann auch, du hast es von erwähnt, die Nordwand, die römische Nordwand, die sieht man auch da mal von innen.
Über die Jahrhunderte gab es ja sehr viele Bauarbeiten und auch Erweiterungen am Dom. Warum waren dann die, sag ich mal, Missstände in den 50ern so gravierend? Was war da das Besondere im Vergleich zu den Sanierungen vorher?
Also am Dom ist immer wieder gebaut worden. Ich meine, wenn man ihn schon heute so sieht, es ist im Grunde sind es 1700 Jahre Baugeschichte. Denn es hat nicht nur den römischen Kern und den romanischen Anbau und die gotischen Türme und die barocke Heilig-Rock-Kapelle, die man später nochmal angebaut hat. Insofern ist das jetzt nur eine Phase von vielen gewesen, wo sich der Dom sehr stark verändert hat. Aber sicherlich spielt auch eine Rolle bei der letzten Renovierung, dass es eben die Schäden des Zweiten Weltkriegs gegeben hatte, die dem Dom sehr zugesetzt haben und eben auch die Statik, die durch den Brand im 18. Jahrhundert gekommen ist.
Und was lag da alles im Argen? Warum hat das Ganze 15 Jahre gedauert?
Man muss vor allen Dingen auch mal sehen, es sind ja unglaublich viele Entscheidungen dann auch zu treffen. Erstmal die Schäden genau zu eruieren. Das dauert einfach bei so einem Bauwerk auch eine ganze Weile. Und es gab dann auch viele Grundsatzentscheidungen, die man noch getroffen hat. Zum Beispiel auch, wie man den Dom gestaltet. Heute ist der Dom ja steinsichtig. Das heißt, wir können genau erkennen, wie er gebaut ist. Wir sehen all die Steine. Das war in der Antike anders. Also das Bauwerk war verputzt. Und jetzt war die Frage, wie geht man damit um? Wie sollen die Wände künftig werden? Das ist nur eine von vielen Entscheidungen, die man da zu treffen hatte.
Ein Zeitzeuge der Renovierung vor 50 Jahren, das ist der ehemalige Diözesanarchitekt Alois Peitz. Wir haben ihn in Trierer Dom zu einem Gespräch getroffen. Den Link zum lesenswerten Interview von Anne findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Der Architekt Peitz erzählt, wie die Renovierung damals abgelaufen ist. Vor allem die Schlussmonate dieser großen Sanierungsarbeit fanden unter erheblichem Zeitdruck statt. Aber dann gab es auch die Gelegenheit für einen Toast auf den früheren Erzbischof Balduin, der im Dom in der Westapsis begraben liegt. Und zu dem wir übrigens auch eine Porterfolge vorliegen haben. Diese Anekdoten erzählt Alois Peitz.
Es war schon eine große Überraschung, als Dienstag nach Pfingsten 1973 der Propst in die Sitzung der kleinen Dombaukommission sagt, der Bischof hat gestern in der Predigt, in der Pfingstpredigt, seine Diözesanen eingeladen zur Wiedereröffnung des Domes am 1. Mai 1974. Ja, fast Entrüstung unter den Bauleuten, das geht ja gar nicht und ist auch so nicht vorgesehen, das Geld ist auch gar nicht da, ist ja nichts ausgeschrieben. Aber es war, heute würde es vielleicht anders ausgehen, damals eine Herausforderung eines Bischofs. Und als wir alle Handwerker, Künstler, der Orgelbauer war schon tätig, zu einer großen Sitzung zusammenriefen, der Chefbauleiter, der Jupp Konda, hat die Frage dann in die Runde geworfen, geht das überhaupt, 1. Mai 1974? Ja, und dann hieß es, ja, hätten wir unsere Leute nicht in Urlaub gehen lassen und so, hättet ihr das früher gesagt, natürlich geht das. Wenn wir rund um die Uhr arbeiten können, einschließlich Samstag, Sonntag lassen wir denen dann den Dom, dann ist das zu machen. Und dann wurden Zuschläge ausgerechnet, was dann notwendig ist, und dem Domkapitel der Vorschlag gemacht unter dieser Bedingung, 3x8-Stunden-Schichten einzuführen, 3 Bauleitergruppen, es war auch dann Personal im Nebenbereich notwendig, auf Kosten des Bauherrn. Und dann hat das Domkapitel ja gesagt und dann war das auch verhältnismäßig schnell organisiert. Es sind damals innerhalb von 4 Wochen die Mannschaft von 40 auf 160 gestiegen. Die Firmen haben in der Tat ihre Männer aus dem Urlaub zurückgerufen und andere haben, es gibt ein Schreiben in den Akten, wo jemand den Vorwurf macht, hättet ihr das vorher gesagt, hätte ich meine Urlaubszeiten ganz anders eingerichtet. Und so waren ab dann eben in 3 Schichten alle lauten Arbeiten bis hin zum Schleifen der Restauratoren, wurde nachts ausgeführt, weil vor allem der Orgelbauer Ruhe brauchte am Tag. Und es waren dann in der dichtesten Phase über 300 Personen gleichzeitig tätig. Künstler, Orgelbauer, Putzer, Fliesenleger, Elektriker, was man eben so braucht an der Baustelle. Es stand eine Gulaschkanone da, es gab Suppe und der Dom hat selbst 12 Leute bereitgestellt für Sonderarbeiten, die nicht in Auftrag gegeben waren. Es hat keiner mehr gesagt, das ist meine Bohrmaschine und deine. Es war für mich so etwas wie eine Bildhauer, wie eine mittelalterliche Bauhütte.
Wir stehen hier gerade vor dem Dom. Es ist gerade etwas laut, weil hier auch gewerkelt wird. Ja. Die Glocken haben geläutet. Wie laut war es dann damals im Dom?
Tagsüber verhältnismäßig ruhig, weil der Orgelbauer in der Hauptsache hinten, der hatte, die Orgel wurde geliefert 93 im November, 73, Entschuldigung, im November. Und der hatte 6000 Pfeifen zu stimmen. Da war also tagsüber verhältnismäßig. Umso lauter war es nachts. Da hörte man das Pfeifen der Restauratoren, das Schleifen der Marmorflächen, die Fliesenleger mit ihren Klopfen. Die Bildhauer hatten in der Zeit entstand diese Situation, dass die Bildhauer von sich aus anfingen und weitermachten und Dinge in die Altarinsel meißelten, die gar nicht vorgesehen waren. Der ganze Bilderteppich vorne ist in der Zeit aus freien Stücken der Künstler entstanden, nicht im Auftrag des Domkapitels.
Und das alles mit dem Enddatum 1. Mai 1974.
1. Mai. 1. Mai war zum Glück die Einweihung mittags um 3. Ich bin morgens mit den beiden Architekten durch den Dom und dann die letzte Anekdote vielleicht dazu. Rossini vor allen Dingen am 1. Mai um 10 die Bilder von Herrn Gehr über den Eingang sind toll, dass sie drin sind, aber sie sind zu laut. Sie sind zu farbkräftig. Die stören das Gesamterscheinungsbild. Jetzt haben wir erreicht, dass das alles so einheitlich rötlich im Färbelton da steht und jetzt knallen diese Bilder daraus. Er ließ keine Ruhe. Um 12 stand eine Riesenleiter da und er ging zu den Putzfrauen und nimmt so einen Eimer Baustaub, geht die Leiter hoch und bläst und streut so ein Bauschutt über die Gehrbilder. Und das war das Erscheinungsbild bei der
Müssen Sie noch mal die Geschichte von Balduin
erzählen? Ja, Balduin. Die Westapsis heute ist ja, was die Bühne angeht, über der Krypta ein kleinerer Teil. Das ist tatsächlich nur die Apsis selbst. Aber bis zur Renovierung war das gesamte Joch vorher diese Bühne, der Balduin stand also viel weiter im Dom drin, ein ganzes Joch weiter vor. Und man hatte vor, den Dom als Ganzes wieder erlebbar zu machen und dieses Joch wieder dazu zu nehmen. Und deshalb wurde das ganze Treppe und der Balduin auch zurückgeschoben. Und bei der Gelegenheit hatte man dann auch vor, zu prüfen, ob innerhalb dieses zumindest Marmor-Sarkophag ist alles in Ordnung sein. Man wusste, da ist ein Metallsarg drin und da liegt eine Urkunde drüber. Und dann ist das immer das Öffnen und Schließen, ein kleiner liturgischer Akt auch. Es sind beladen dabei der oberste kirchliche Richter, der Offizial, mit einer neuen Urkunde, die dann dazugelegt wird. So, das Ganze ging vonstatten und es waren genügend Handwerker und Flaschenzug, verfahrbar und Schienen und am Ende, ehe dann das letzte Gebet gesprochen war, hieß es Deckel schließen, aber hat dann der Offizial Stopp, blies die Kerzen aus, legte seine Stola ab und nimmt aus seiner Tasche Schnapsgläser und stellt die auf den Rand, immerhin so 10 Zentimeter, dieses Marmorsarkophag offen, drin die der Blechsarg des Balduin. Ja, rundum und nimmt dann Obstler und füllt die Gläschen und ruft alle Handwerker. Und wir stehen alle um das Grab des Balduin und sagen, Prost Balduin. Und dann wird der Deckel geschlossen.
Aber bedeutend ist auch, dass man ja gegraben hat. Man hat eigentlich schon während des Zweiten Weltkriegs, als man einen Löschteich angelegt hat auf dem Domfreihof, hat man schon mal in die Erde geguckt und Archäologen wussten, dass da eine Menge zutage treten würde, wenn man mal anfängt zu graben. Und das hat man dann wirklich gemacht. Und es ist auch Spektakuläres zutage getreten. Vielleicht die größte Sache ist ein Deckengemälde, was man unter dem Boden des heutigen Doms, des antiken Teiles gefunden hat. Man war ja immer neugierig zu wissen, aufgrund der Legenden, was ist eigentlich davor gewesen, also vor dem 4. Jahrhundert, als man mit dem heutigen Bau begonnen hat.
Es gibt ja die Legende, dass es ja Helenas Haus gewesen sein soll, was damals halt eben der ersten Christengemeinde zur Verfügung gestellt wurde und was daraufhin dann abgerissen wurde, also komplett abgerissen wurde, zusammen halt mit diesem Kunstwerk und darauf halt eben dann der heutige Dom entstanden ist. Das ist halt eine Trierer Legende.
Ja, aber zumindest ist es so, dass das, was man gefunden hat, dieser Legende nicht widerspricht. Man hat unter dem Dom über 30.000 Einzelteile gefunden von einem Deckengemälde, was in der Zeit 5. Jahrhundert vermutlich in der Zerstörung des Doms runtergefallen war, wo man einfach einen neuen Estrich drauf gemacht hat und draufgebaut hat. Und das sind extrem kostbare Materialien, die man gefunden hat, die Farben, die man da eingesetzt hat. Es ist das Blau alleine, dieses berühmte ägyptisch Blau, gilt als kostbarer als Gold. Man hat dann diese Einzelteile wieder versucht zusammenzupuzzeln, was auch immerhin bei einem Großteil gelungen ist. Und herausgekommen ist das konstantinische Deckengemälde, was man heute im Museum am Dom besichtigen kann. Ein ganz großes Gemälde.
Was wir in der Tat übrigens auch hier in einem Podcast auch nochmals auch separat vorgestellt haben, im Gespräch mit dem Museumsrestaurator Stefan Schuh, ein sehr spannendes Gemälde. Wenn das also der Johann Philipp von Walderdorf gewusst hätte, was da quasi unter seinen Füßen da in dem Boden lag, aber wer weiß, ob er es hätte ausgraben wollen. Also wahrscheinlich war er eher damit beschäftigt, seinen eigenen Grabaltar zu errichten. Was er aber mit Sicherheit damals bestaunt hat, unser verstorbener Kurfürst vor 250 Jahren, das waren die anderen Reliquien, die es im Dom ja auch zu finden gibt. Übrigens bis heute, falls ihr mal da mal reingeht, das ist sehr versteckt, kostet auch nochmal extra Eintritt, aber lohnt sich. Nämlich, das ist die Domschatzkammer. Kleiner Raum, hat aber wertvolle Gegenstände zum Vorzeigen, zum Beispiel den heiligen Nagel, mit dem Jesus Christus damals ins Kreuz genagelt worden sei. Und eine, da kennst du die Geschichte mit Sicherheit besser als ich.
Der heilige Nagel ist, soweit ich weiß, auch durch Helena nach Trier gekommen, weil die Helena, die Mutter Konstantins des Großen, hat sich ja schon recht früh taufen lassen, also auch noch vor ihrem Sohn. Also war eine ganz frühe Christin, die dann hochbetagt eine Pilgerreise ins Heilige Land gemacht hat und dort zusammengesammelt haben soll, was es da noch an Relikten gegeben hat. Dadurch ist ganz, ganz viel hier hingekommen. Der Heilige Nagel ist eine solche Sache, aber wir haben auch noch eine Trinkschale von der Helena. Es gibt ja auch noch in Prüm zum Beispiel die Sandale Christi. Und es ist auch immer so gewesen, man hat mit diesen Reliquien natürlich auch eine gewisse Konkurrenz nochmal geschürt, wer was hat. Also wer von Jesus Christus persönlich dieses und jenes in seinen Beständen hat, das hat natürlich nochmal die eigene Kirche auch aufgewertet.
Ja, und wir gehen jetzt wieder raus aus dem Dom. Und wenn ihr dann rausgeht und vielleicht habt ihr Kinder dabei, dann lasst sie doch einmal auf dem Domstein rutschen. Den findet ihr, wenn ihr rausgeht, auf der rechten Seite des Domes. Das ist nämlich eine der Granitsäulen, die damals in diesem antiken Quadratbau standen, die halt dann nach wenigen Jahrzehnten dann wieder eingestürzt sind, aufgrund der erwähnten Zerstörung der ersten Kirchenanlage und die man Jahrhunderte später dann wieder dann ausgegraben hat. Die war nämlich dann auch zugeschüttet und halt dann eben vor dem Dom platziert hat. Die Legende besagt übrigens, dass es eigentlich der Teufel gewesen ist, der das Ding vor den Dom geschleudert hat, weil er nämlich erst mitgeholfen hat, den Dom zu bauen und dann festgestellt hat, ich bin getäuscht worden, das ist ja eine Kirche und daraufhin voller Wut die letzte verbliebene Granitsäule halt eben dahin geschleudert haben soll und sie daraufhin zerbrochen ist. Aber wenn ihr Kinder dabei habt, lasst sie dort rutschen. Schöne Rutsche. Und ich hoffe, wir haben euch ein bisschen mehr was zu dem Trierer Dom erzählen können. Es lohnt sich, ihn aufzusuchen. Mehr erfahrt ihr übrigens auch auf volksund.de/porta.
Ja, und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr uns ganz einfach schreiben per Mail an podcast@volksfreund.de. Bis dahin und bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.